Als ich heute hier in die Gemeinde kam, war so ein typisch Schleswig-Holsteiner Sommer bei 12 Grad und Nieselregen. Es ist einfach unfassbar kalt. Und es gibt aber ein Thema, und das ist unser heutiges Thema, das sorgt bei mir immer für Puls, für so eine innere Wärme, einfach weil es mich unfassbar aufregt. Wir als Kirche, wir sind so schlecht manchmal darin, unsere Story, unsere Kernbotschaft zu vermitteln und geißeln uns medial manchmal wirklich hervorragend selbst. Deshalb beschäftigen wir uns in dem Podcast heute mit der Frage, Kirche schafft sich ab. Wir, das sind Pastorin Isabel Freirank und
Kirchenmusiker Chris Merkel.
Glaubensfrage. Der Dietrich-Bonhoeffer Kirchengemeinde.
Ja, Kirche schafft sich ab. Du hast vorhin gesagt, das ist keine Frage. Und das stimmt natürlich. Wahrscheinlich müsste der Titel eher heißen, schafft sich Kirche ab? Und dabei tun wir so wahnsinnig viel dafür, dass wir ja modern und hip und woke und super ole ole gut rüberkommen mit tollen Angeboten und einem Hipster-Internet-Auftritt und irgendwie zündet das alles gar nicht so richtig und trotz alledem titeln ja manchmal die Zeitungen sehr harsch und rüde über unsere Kirche. Tja.
Es klingt so, als bist du gar nicht begeistert von den Entwicklungen und all den Kraftaufwänden, die seitens der EKD und auch der Nordkirche und der verschiedenen Synoden gemacht werden. Progressiv zu sein, dem Volk aufs Maul zu schauen, zu versuchen, die Bedeutung von Kirche nochmal neu ins Gespräch zu bringen, ist ja ein sehr gutes Anliegen.
Ja, wenn man das tendenziell auch täte, dann wäre es wahrscheinlich auch wirklich gut, aber so hat es oftmals einfach diesen Charakter des Anbieterns. Also so ein bisschen Opportunismus und dann werden die Kirchen schon voll werden, das ist es halt nicht. Ich finde, es muss halt irgendwie auch authentisch sein und dazu gehört für mich, dass wir irgendwie auch zu unseren Inhalten stehen und nicht nur außenrum irgendein Konstrukt basteln mit Postfilialen in den Kirchen. Hauptsache, da kommen Menschen, geben ihre Pakete ab, kriegen einen Segen to go und das war's. Das ist für mich einfach nicht Kirche. Das ist für mich inhaltsleer und nur eine Fassade.
Für mich greift es noch mal weiter, auch im Rahmen von der Europawahl. Es war ja immer wieder deutlich, Kirche stellt sich gegen rechts. Kirche gegen rechts, das ist ganz wichtig. Gemeint war gegen Extremismus, aber gesagt wurde Kirchen gegen rechts. Und dann hat das Land in Masse CDU und AfD gewählt. Und das vor dem Hintergrund, dass der Präsident der Diakonie, Rüdiger Schuch, vor kurzem gesagt hat, wer AfD wählt, kann nicht in der Diakonie arbeiten.
Ja.
Da 15% der Protestanten AfD-Wähler sein sollen, wären 1,3 Millionen Entlassungen da. Für mich ist das jetzt Zahlen über Zahlen, aber das Grundthema. Für wen sind wir Kirche? Wie erreichen wir sie eigentlich? Wie progressiv sind wir? Und wollen die Menschen, die in Kirche sind, progressiv sein?
Naja, wenn du, also ich, jetzt bin ich natürlich, bewege ich mich wahrscheinlich theologisch auf dünnem Eis und ich gebe einfach das wieder, was ich denke. Aber wenn ich mal zurückblicke und mir überlege, mit wem saß eigentlich halt Jesus am Tisch, der saß halt eben nicht mit den Pharisäern am Tisch, sondern der saß ja mit denen am Tisch, die von der Gesellschaft so ein bisschen vernachlässigt und ausgestoßen waren. Das waren die Zöllner, das waren die Prostituierten, das waren die Sünder und mit denen hat er sich ja letzten Endes hat er sich mit denen ja erstmal umgeben. Und
also es ist doch gut, wenn wir mit Klimaklebern zu tun haben, uns für Migration einsetzen, wenn wir uns mit Themen wie Abtreibung und Kirche gegen rechts eben beschäftigen, oder nicht?
Ja, aber im Dialog und nicht absolut. Also wir sind doch keine politische Partei. Es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir die Tür wirklich für jeden öffnen. Schaffen wir uns nicht dadurch irgendwie ab, dass wir sagen, wir schließen einen Teil der Gesellschaft einfach durch unsere Haltung aus, anstatt rauszugehen, die Hand zu reichen und zu sagen, naja, vielleicht sind wir eben nicht einer Meinung und vielleicht vertrete ich eben die Meinung, klar, Kreuz ohne Haken. Das mag aber der mir Gegenüberstehende in dem Augenblick anders sehen, aber deshalb kann ich ihn nicht vom Gottesdienst oder vom Kirchengeschehen aus ausschließen, sondern
Ich stimme dir zu, aber genau das ist die Frage. Wie gehen wir denn damit um, wenn jemand ganz andere Meinungen hat und wenn Menschen, die nicht links sind, es schwer haben in der Kirche? Wir erleben ja einen regelrechten Muskelschwund der Kirche. Also dass Menschen immer weniger da sind, die eintreten für Kirche, die Haltung bewahren, die nicht offen sind für alles, auch wenn sie offen sind für jeden. Solche Menschen fehlen uns. Das liegt natürlich einmal an der Entwicklung, dass immer mehr sich distanzieren. Es liegt aber auch daran, dass unsere Bereiche immer größer werden. Man regionalisiert immer mehr, muss immer größere Räume bespielen und möglichst natürlich alles aufrechterhalten. Und immer mehr kommen Menschen an ihre Belastungsgrenzen.
Ja, und gleichzeitig ist das, was Kirche erstmal per se ist, ist erstmal nur ein Gebäude. Es ist doch unsere Aufgabe, das Ganze mit Leben zu füllen.
Und ich sehe das ganz anders, Chris. Kirche ist nicht in erster Linie ein Gebäude. Da schreit mein Herz ja auf. Kirche, ja. Das sind wir, also Menschen, die sich zu Gott bekennen.
Moment, das sehe ich genauso. Ja, natürlich, es sind Menschen, die sich für Gott bekennen. Aber wenn ich das Gebäude, ist erstmal die Kirche das Gebäude. Aber es ist doch unsere Aufgabe als Christen innerhalb der Kirche, das mit Leben zu füllen.
Für mich ist die Frage falsch gestellt, Chris. Es geht doch nicht darum, ich habe ein herrliches Gebäude. Mein Gott, wie kann ich denn das mit Leben füllen? Umgekehrt wird für mich ein Schuh draus. Wir sind Einzelpersonen, die aus einer persönlichen Erfahrung mit Gott kommen, aus dem Bewahrtwerden begleitet sein, aus einer Zusage, die gemerkt haben, dass Christus Wesentliches sagt, was ihnen hilft, das Leben zu gestalten, was sie heil werden lässt, ihnen neue Hoffnung gibt. Einzelne. Diese Einzelne werden zusammengefügt und dann kommt eine Kraft raus und dann suchen sie sich ein Haus, in dem sie sein können.
Genau, wir reden über dasselbe, nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Wenn ich jetzt das Thema Regionalisierung, du hast es ja schon angesprochen, wenn ich das alleine halt mal nehme, dann ist es eben genau das, was passiert. Ich lege verschiedene Teilbereiche als einen großen zusammen und das, was dann aber eben hinten überfällt, oftmals in der Praxis, so empfinde ich das, ist aber ja die menschliche und die persönliche Ansprache. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns Kirchmusikern wird es ja wahrscheinlich auch so sein. Ich könnte mich vor Gottesdiensten, die ich in Vertretungen spielen kann, kann ich mich nicht retten. Es vergeht kein Tag, wo nicht zumindest irgendeine Anfrage aufploppt. Aber wie persönlich kann meine Bindung denn dann zu dieser Kirchengemeinde und den dortigen Menschen sein, wenn ich da jedes Mal nur zu Gast bin?
Das scheint mir genau die zentrale Frage zu sein. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ist Glaube und das gemeinsame Leben im Glauben eine Frage der Beziehung oder ist es ein Event? Und ich stehe ganz klar dafür, dass Glaube eine Beziehung ist, die auf Dauerhaftigkeit angelegt ist, zu der Menschen eingeladen werden, die über persönliche menschliche Beziehungen dauerhaft sich binden, hineinwachsen und dass die Aufgabe von Kirche im Wesentlichen die ist, also zu tiefen und in die Tiefe zu wachsen und Menschen immer tiefer auch spirituell wachsen zu lassen,
und dazu beizutragen. Ja, und da sind wir doch schon an und für sich bei des Pudels Kern, wenn man das mal so sieht. Wenn ich jetzt mal die Angebote aus dem Rahmen der Nordkirche sehe, wo sind denn die Angebote, wo die Beziehungsarbeit oder wo eben genau das noch eine große Rolle spielt? Die meisten, also natürlich kann ich mich in die Fußgängerzone setzen und kann Fremden die Füße waschen. Mein Respekt dafür wirklich an der Stelle, das ist aufopferungsvoll, aber es erzielt halt nicht diese Bindung. Und ich glaube, das, was sich viele wünschen, ist eben diese persönliche Ansprechbarkeit, die Nähe, die Offenherzigkeit. Da ist jemand da, der hört mir zu. Das ist ein aufrichtiges Interesse an den Menschen und nicht nur ein kurzweiliger, momentaner Impuls, der in den nächsten 10 Minuten aber dann eventuell wieder vergessen wird. Und ganz viele der Angebote innerhalb der Nordkirche sind aber nur Impulse. Ob es der Segen to go ist, ob es Senkt Moment ist oder mir laufen ständig diese kurzfristigen Glaubensangebote über den Weg, die vielleicht dann in dem Augenblick als Strohfeuer gut sind. Aber wo ist denn da die langfristige Beziehungsaufbau? Und das, was echt Energie fordert, was wirklich schwierig ist, ist doch eben diese Beziehungsarbeit mit Menschen, dass man sich Zeit nimmt, dass man füreinander da ist, dass man zuhört.
Genau, und da ist die Frage, und das kann man durchaus ja kritisch sehen, wo geht denn das Geld hin, was wir haben? Geht das in die Erhaltung von Gebäuden? Geht es in den Aufbau von einer Fülle an vielfältigen kurzlebigen, aber vielleicht in der Kürze auch berührenden Events oder geht es hauptsächlich da hinein, kleine Gruppen zu bilden, die Gemeinden vor Ort, die Basisarbeit zu stärken und dort Menschen zu befähigen, noch viel freier und authentischer über den Glauben zu reden, ihn zu feiern und ihn zu gestalten. Da sind auch meine Anfragen, weil ich erlebe, dass der Wunsch nach Reformen da ist, aber nicht unbedingt immer mehr in die Breite und in die Progressivität, sondern eher eigentlich umgekehrt, dass die Kirche vor Ort bleibt, dass Menschen sich äußern können über ihre Glaubensfragen und dass wir nicht immer davon ausgehen, sei bloß vorsichtig, sie könnten sich erschrecken, wenn ich zu direkt bin.
Ja, eine Synode jagt die nächste und jede Synode kostet Geld, Arbeitszeit, Personal und ist wahrscheinlich auch, wenn alle dahin reisen, noch nicht mal für die Umwelt besonders gut. Und wenn du dann aber guckst, was kam denn aus diesen Synoden wirklich ernsthaft jetzt mal für die kirchliche Entwicklung an der Basis an, das ist für mich hier nicht messbar in dem Augenblick. Und dann schlage ich die Zeitung auf und dann steht da und von Nora Steen getitelt, wir möchten die Kirchräume weiten und wollen da Postfilialen einbauen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich gebe öfter mal Pakete ab, aber zu der Mitarbeiterin bei Famila, die mein Päckchen entgegennimmt, habe ich keine persönliche Beziehung. Und ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Ich hatte bei der Bischofskanzlei angefragt, ob dazu Stellung genommen werden könnte. Ich habe leider keine Antwort erhalten, deshalb weiß ich nicht, was der Hintergrund dieser Schlagzeile ist. Aber ich halte das einfach halt nicht für richtig und ich finde es einfach auch ein falsches Signal an der Stelle. Ich identifiziere mich nicht mit meiner Postfiliale. Muss ich mal so sagen. Ist vielleicht unbequem, aber.
Gemeint ist sicherlich, dass wir Menschen erreichen über niedrigschwellige Angebote, dass sie überhaupt hören und sehen, was möglich ist und dass man versucht, auch auf diese Weise natürlich anzuknüpfen. Ich glaube umgekehrt, es braucht Bekenntnis, es braucht Abschied vom Zuschauerdasein, es braucht die Befähigung, persönlich über den Glauben zu reden und eines der Haupt... Der Hauptherausforderung ist es für mich eigentlich, dazu beizutragen, dass der Einzelne und die Gemeinschaft im Glauben beheimaten und dass Menschen ihre Kinder von Anfang an heranführen an den Glauben und dass sie damit vertraut werden.
Aber dazu gehört doch auch irgendwie, dass Glauben, Christentum und auch Kirche irgendwie zumindest halt in der Sozialisierung eine Rolle spielt. Also ich habe oft den Eindruck, oder so kommt es mir zumindest vor, dass es viele Menschen gibt, die sich fast schämen, gläubig zu sein. Und ich stelle mir die Frage, weißt du, das ist halt in anderen Teilbereichen nicht so. Also wenn du das Internet aufmachst, bei Facebook liest, da gibt es schon sehr viele Glaubensrichtungen, die da halt wirklich en vogue sind. Ob das jetzt Esoterik ist oder das letzte Mal habe ich irgendwas über Magnetwellen gelesen und dann sind da ganz viele tolle, weißt du, da glauben ja Menschen auch und theoretisch würde ich mich wahrscheinlich sogar eher für diese Art des Glaubens, würde mich unangenehm berühren, ein klein wenig, aber warum ist es beim christlichen Glauben so? Es ist ja nicht bei allen
Glaubensrichtungen. Es ist ja nicht so, genau. Es gibt sehr viele Menschen und gerade dort wachsen ja auch Gemeinden, wo es viele Einzelne gibt, die einladen, die begeistert sind von ihrer Gemeinde, die erzählen aus ihren persönlichen Erfahrungen mit Gott, die Mut machen, die sich trauen zu beten und so weiter. Also es gibt ja ganze christliche Gemeinden, gerade auch im charismatisch-freikirchlichen Bereich, die wachsen.
Ja, genau, im charismatisch-freikirchlichen Bereich und sind, also ich weiß nicht, wie das unter den Pastoren ist, da kannst du mir bestimmt helfen, aber zumindest was die Kirchenmusik angeht, wird da oft auch mit so ein bisschen von oben herab auf diese Worship-Szene geguckt. Ob das immer angemessen ist, wage ich zu bezweifeln, weil das teilweise einfach sehr professionell gemachte Musik ist und trotzdem ist da immer so ein, ja, wir als Kirche und da die Freikirchen, es verläuft so eine Trennlinie und dabei würde es uns doch auch gut zu Gesicht stehen, wenn wir einfach voneinander lernen würden. Also
das finde ich klasse, wenn es viel mehr Austausch da gäbe. Wenn wir in der gesellschaftlich verfassten Volkskirche viel mehr lernen würden, Kleingruppen wachsen zu lassen, ins Gespräch zu gehen, Glaubenskurse anzubieten, sich zu trauen, über die Bedeutung des Glaubens für die Lebensgestaltung zu sprechen. Da ja, könnten wir echt lernen.
Das
und
sehe
umgekehrt,
ich genauso.
Was für eine Breite, wenn wir Lobpreisgottesdienste und Bachkantaten haben, wenn wir uns da gemeinsam einen als Christen auf dem Weg. Und das Gemeinsame, das fehlt mir oft. Und ich kann mir vorstellen, in einer Gesellschaft, die wo jemand kirchenfern aufgewachsen ist, ist es ein verwirrendes Spiel zu hören, es gibt diese und jene Kirchen und die glauben so und die glauben anders und wo ist es jetzt eigentlich richtig?
Ja, das fängt ja schon zwischen katholisch und evangelisch an. Also selbst da gibt es ja eigentlich keine Trennschärfe. Das heißt, auch evangelische Kirchengemeinden werden für negative Dinge innerhalb der katholischen Kirche verantwortlich gemacht und umgekehrt genauso. Also ich glaube, jemand, der sich nicht wirklich intensiv mit Kirche beschäftigt, für den ist das ein Konstrukt. Und es gibt sogar viele, behaupte ich jetzt einfach mal, die gar nicht unbedingt zwischen evangelisch und katholisch unterscheiden. Es ist immer nur die Kirche. Man macht sich da vielleicht auch in der Differenzierung manchmal ein Stück weit zu leicht.
Ich finde das nicht schlimm. Was nicht heißt, dass ich nicht mit Überzeugung evangelisch-lutherische Pastorin bin. Aber dass wir als Christen unterwegs sind, in verschiedenen Traditionen, dass wir auf verschiedene Weise Gemeinde leben, aber aus der Überzeugung heraus, nicht die Kirche schafft sich ab, das kann sie gar nicht, sondern Gott hat uns einen Auftrag gegeben und er hat gesagt, auf diesen Felsen, also Christus hat gesagt, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und nicht einmal die Pforten der Hölle können sie überwinden. Das ist doch eine Zusage. Die Organisation mag sich verändern und ich erlebe das sehr schmerzlich, dass sie das verändern, dass das Geld fehlt und die Menschen fehlen. Aber die Verheißung ist da, dass Kirche im Wandel ist und dass es Christen gibt, die überall auf der Welt das Gesicht dieser Welt verändern. Und letztes Mal ja, im Podcast haben wir gesagt, ja, 82.000 Menschen, glaube ich, waren es, die tagtäglich dazukommen.
Ja, im Grunde genommen macht das ja Hoffnung, ne? Wenn man jetzt mal rein die Zahlen so sieht, finde ich das schon sehr beeindruckend. So ging es mir ja beim letzten Podcast auch. Also als ich die Zahlen weltweit hörte, relativierte das ja viel, was hier jetzt allein in unserem Dunstkreis stattfindet. Trotzdem habe ich oft den Eindruck, dass wir uns gerade in Deutschland brutal schwer tun, als Kirche unsere Identität auch zu finden, uns zu positionieren. Man hat gefühlt auch oft ein bisschen den Eindruck, man möchte keinem auf die Füße treten, ne? Also wasch mich, aber mach mich bitte nicht nass. Und gleichzeitig sind wir als Kirchengemeinde ja auch irgendwie ein Player innerhalb unseres Stadtgebiets. Also auch
ich möchte
wir
vorher noch mal einhaken. Okay. Ich bin sehr für eine, ich sag's jetzt mal pointiert, eine kompromisslose Kirche. Vorbehaltlos eintreten für das Leben. Für das Leben ungeborener Menschen, für das Leben lebender Menschen, für das Leben von Menschen, die am Ende des Lebens stehen und wo man sich fragt, macht es noch einen Sinn, hat es noch einen Wert? Das sind für mich ganz entscheidende und kompromisslose Positionen, für die Kirche eintreten soll und kämpfen soll. Und das ist wichtig in einer Gesellschaft, die nicht mehr weiß, woran sie sich orientiert und die sich danach fragt, ob das Wertigkeitsprinzip das einzige ist, wonach es geht.
Aber ganz ehrlich, bieten wir da wirklich so viel Orientierung als Kirche, also jetzt mal allgemein gesprochen als Kirche? Oder ich frage mal direkter, was können wir denn hier vor Ort als Kirchengemeinde tun, damit wir eben Menschen diese Orientierung geben können?
Ich hake davor nochmal ein. Ich bin immer wieder begeistert. Wir hatten gerade hier einen Vortrag über Antibiotikaresistenzen und Massentierhaltung. Ich bin begeistert, womit sich die EKD beschäftigen kann und beschäftigt. Aber es dringt nicht nach außen. Wir sind nicht die Vorreiter gegen Massentierhaltung. Wir rufen nicht auf für eine andere Ernährung. Ja, wir weisen nicht darauf hin und sammeln Unterschriften gegen Antibiotikaresistenzen. Wir sind nicht gegen Glyphosat oder sagen, wir sind die Vertreter einer Codeprüfung, mit der man sehen kann, ob in Lebensmitteln oder Kosmetika schlimme Substanzen sind. Das tun andere. Das ist auch nicht vielleicht unser vorrangiges Auftrag, ja. Aber wenn wir uns gesellschaftlich so verstehen, dann könnten wir Vorreiter sein und da schwimmen wir in der Mitte. Klimaneutralität ist prima, in unseren Gebäuden auch, aber ansonsten gegen Glyphosat, da halten wir uns zurück, das vertreten schon andere. Und so erlebe ich Kirche oft. Auf der einen Seite treten wir ein und auf der anderen Seite halten wir uns zurück.
Ja, aber dann brauche ich mich aber auch nicht wundern, wenn wir da an manchen Stellen einfach auch nicht wirklich ernst genommen werden. Also wenn ich da so ambivalent jedes Mal bin in meiner Meinungsfindung und es nicht ertrage, dass eben meine Meinung vielleicht auch unangenehme Reaktionen hervorbringt, aber ich habe dann zumindest eine Meinung und die Menschen wissen, für was ich stehe, dann brauche ich mich doch im Umkehrschluss auch nicht darüber aufregen, wenn wir an Vertrauen dann auch verlieren. Das erleben wir doch nicht nur in der Kirche, das ist ja auch ein politisches Thema.
Aktuell. Ich möchte es gerne umdrehen und sagen, wie können wir, so war deine Frage, was können wir denn dafür tun, um dazu einzutreten, um das stärker zu machen? Zum Beispiel in unserer Gemeinde kann ich nur sagen, her mit den Themen. Liebe Leute, was interessiert euch? Wo wollt ihr gerne eine Haltung haben? Wie sehen wir das? Sei das jetzt politisch und zu den Wahlen, sei das jetzt zu Glaubensthemen. Es ist wichtig, mit den Themen hier zu landen und zu sagen, wie können wir mit den Themen umgehen? Wie können wir zum Beispiel, mein vorrangiges Thema, eine Caring Community sein? Eine Gemeinde, die in einem Stadtteil, der begrenzt ist, sich gut um die Menschen kümmert, die da sind.
Genau, und das funktioniert nur miteinander. Und ich glaube eben, da sind wir schon wieder an dem Punkt, den wir auch vorhin hatten. Wir müssen einfach miteinander reden. Also absolut, Haltungen sind da fehl am Platz. Ich glaube, wir müssen miteinander reden. Aber wir brauchen für uns, glaube ich, ein ganz klares Bewusstsein dafür, was für uns, und ich, wenn wir das jetzt reduzieren auf diesen kleinen Rahmen als Kirchengemeinde, unsere tragenden Säulen sind. Was ist unser Profil? Was macht uns aus? Auch gerade mit dem Namen Dietrich Bonhoeffer. Was können wir beitragen? Und da müssen wir, glaube ich, fest sein, aber wir dürfen wahrscheinlich auch nie die Tür so weit zumachen, dass wir nicht trotzdem auch mit denen ins Gespräch kommen, die halt nicht unserer Meinung sind. Ich habe, als wir den ersten Podcast veröffentlicht haben und dafür Werbung gemacht haben, waren auch natürlich viele kritische Beiträge zur Kirche drunter, was ja irgendwie auch normal ist und was das ja auch fordert, und auch Atheisten. Und wir kamen aber ins Gespräch. Ich habe dann darunter kommentiert, und ich habe die dann eingeladen hierher. Es hat sich keiner hierhin verirrt, aber ich glaube, dass wir diesen Versuch auch nie aufgeben dürfen, so schwer es ist. Also man darf halt nicht sagen, naja, das ist ein Atheist, der kommt sowieso nicht und deshalb verweigere ich das Gespräch. Oder der ist bei der AfD, mit dem rede ich nicht mehr, weil der eine andere politische Haltung hat als wir, vielleicht als Kirchengemeinde. Also so sehe ich das schon, und Care Community gehört eben dann auch dazu, dass wir mit allen reden und dass wir da auch kein Ausschlussverfahren haben. Oder wie siehst du das?
Care Community heißt, dass es eine Aufgabe gibt, der wir uns stellen und zu der wir einen wesentlichen Beitrag leisten. Wir sind ja nicht die Retter der Welt, aber wir sind eine Gemeinde mit Herz und Hand und können überlegen, wo ist die Not groß und wie können wir dazu beitragen, dass in unserem Stadtteil wir dieser Not begegnen. Das tun wir ja schon vielfältig durch unser Familienzentrum, durch die Stützung von Familien und Alleinerziehenden, durch Angebote der Beratung. Aber wir könnten das noch viel mehr machen.
Ja.
Mehr im Sinne von, es werden mehr, die sagen, durch mit offenem Herzen, mit der Dankbarkeit für die Gesundheit und die Gaben und Fähigkeiten ihnen geschenkt wird, in dem Bewusstsein, Gott hat etwas mit mir vor, bin ich bereit, einen Teil meiner Zeit, eine Stunde, einen Tag zur Verfügung zu stellen, dass ich hier im Stadtteil mich gebrauchen lasse für andere.
Genau, und gleichzeitig bin ich dann total genervt, wenn ich die Zeitung aufschlag und eben diese Headlines lese, weil es all das, was du dann teilweise ehrenamtlich machst, das, was du wirklich an Energie eingibst, an Persönlichkeit, wird damit vom Tisch gewischt, und alles, was übrig bleibt, sind teilweise dann die Bad News, die wir selber als Kirche auch noch irgendwie generieren, auf die wir noch nicht mal Einfluss haben. Die werden einfach so über uns gestülpt. Wir werden in dieses Förmchen gepresst und gefühlt passen wir da gar nicht rein.
Und deswegen, glaube ich, müssen wir lauter sein, stärker reden, deutlicher machen, wofür wir eintreten, was wir unter anderem mit dem Podcast ja auch tun wollen, und wollen zeigen, welche großartigen Möglichkeiten eine Ortsgemeinde und ein Kirchenkreis und eine Nordkirche eben oder Landeskirchen haben, wo sich Menschen finden, die mit ganz viel Herzblut dabei sind und ganz großartige Dinge passieren.
Ja, und dann darf aber wahrscheinlich auch Kirche nicht so sehr als Politik wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist wirklich nochmal auch ein wichtiger Punkt in dem Ganzen.
Für mich ist das wie bei der Aufführung der Passion 2024. Konzentration auf das Wesentliche. Was ist das Wesentliche? Das, was wir von Jesus lernen und in der Nachfolge lernen. Das rüberzubringen mit modernen Mitteln. Was sind denn die Lieder, die gerade Menschen begleiten auf ihrem Weg oder Themen? Und das beides zusammenzukriegen und dann zu vermitteln. Da habe ich uns einfach sehr authentisch erlebt. Und so versuchen wir das ja auch in unseren Seniorenangeboten zum Beispiel, indem wir immer wieder Impulse geben, mit Menschen ins Gespräch kommen und sagen, wie können wir wache Menschen in diesem Stadtteil sein, die miteinander in Fröhlichkeit und Warmherzigkeit, aber auch in Geistesgegenwart zusammenleben.
Ja, das kommt ja auch an. Weißt du, wenn du das authentisch machst, so wie das da der Fall war, das sind ja dann auch die Projekte, die halt irgendwie ziehen und die auch ankommen. Und dann hast du ja als Gemeinde auch was davon. Also ich weiß jetzt nicht,
wir brauchen halt Menschen, die das auch unterstützen. Denn natürlich können wir nur Fachkräfte haben oder Menschen, die sich hauptamtlich kümmern, solange wir sie bezahlen können. Das Thema hatten wir letztes Mal. Wenn ich nur sage, ich habe eine gute Mitnahmehaltung und lass die mal machen und wenn es mir reinpasst, dann mache ich auch und sonst nicht, ist es schwierig.
Ja, das ist definitiv ein extrem wichtiger Punkt.
Wenn ich aber denke, mein Geld ist mir ja anvertraut worden von Gott. Andere Leute werden anderswo geboren und haben das nicht. Es ist mir anvertraut worden. Was kann ich mit diesem Geld eigentlich Gutes tun? Mir, anderen und der Gemeinde, den Geschwistern im Glauben, in deren Mitte ich hineingestellt bin. Dann fragt sich der Umgang mit Geld schon ganz anders.
Ja, Reichtum hat auch was damit zu tun, wo man geboren ist. Und das konnten wir uns ja nicht aussuchen, das ist halt passiert.
Ja, aber Bonhoeffer hat gesagt, Kirche ist immer Kirche für andere. Und Kirche ist eine Fülle an Gaben und Fähigkeiten, die zusammenkommen, bei der wir uns überlegen, nicht, was will ich gerne, sondern Gott, welchen Auftrag hast du für mich? Wo kann und soll es gerade hingehen? Wozu berufst du uns? Welche Aufgabe legst du uns gerade vor die Füße? So sind wir eine Zeit lang zu der großen Flüchtlingsarbeit hier gekommen, weil die Not geschrien hat und direkt vor unserer Haustür sich abspielte.
Ja.
Jetzt sind wir in der seelsorgerlichen Begleitung und eher dabei zu sagen, Caring Community, wie können wir das sein für Jugendliche, die kein Frühstück mehr bekommen und keine Beheimatung in Familien haben? Wie können wir das sein für Menschen, die älter werden und immer einsamer und einen leeren Kühlschrank haben? Wie können wir das sein für Menschen, die Hunger haben nach Antworten und sagen, wie kann ich denn im Glauben wachsen? Wo kann ich denn darüber reden? Wie kann ich denn Gott feiern? Wie kann ich ihn denn ehren und ihm einen Platz in meinem Leben geben?
Okay, dann habe ich jetzt aber wirklich eine Verständnisfrage. Ich finde das ein super Ansatz und ich finde es auch absolut richtig. Und du sprichst mir da sehr aus der Seele. Aber wenn das unser kirchlicher Auftrag ist, warum bitte schaffen es dann nur so wenige? Also, wenn das unser Auftrag ist und wenn das so funktioniert und wenn wir das alle so wahrnehmen würden, dann würde doch Kirche andersrum außen, in der Außenwirkung ganz anders dastehen.
Ja, vielleicht ist die Not noch nicht groß genug. Vielleicht müssen wir merken, was alles wegfällt, wenn Kirche, wie sie in den letzten Jahrhunderten gewachsen ist, einfach nicht mehr da ist.
Aber wir können nicht alles nur darauf projizieren, dass es gesellschaftlich nicht wahrgenommen wird. Wir leisten doch als Kirche selber auch unseren Beitrag in der Wahrnehmung. Eben mit
und der ist doch da. Unser Auftrag bleibt doch da. Wir können uns darauf besinnen, dass der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, auch bleibt und trägt, ob die Gesellschaft das jetzt so sieht oder nicht. Und genau an dem Platz zeugen davon. Und dieses Vertrauen in Gott und seine Möglichkeiten ist doch entscheidend. Wie kann ich das stärken und wachsen lassen? Und Gott hat ja auch Möglichkeiten, die meine Vorstellungen von Finanzen und Gebäuden bei weitem übersteigen.
Ja, so ganz schnell fällt mir darauf nichts ein.
Naja, im Gemeindebrief habe ich geschrieben, wenn jedes unserer Gemeindeglieder 125 Euro im Jahr zusätzlich spenden würde für unsere Gemeinde, wir hätten kein finanzielles Problem.
Ja, Kritiker werden sagen, aber ihr bekommt als Kirche, und da bin ich halt wieder bei diesem Allgemeingut, als Kirche so viel Kirchensteuer, damit müsst ihr ja irgendwie klarkommen. Das ist ja momentan auch in der Bundespolitik das, was denen auch quasi vor die Füße geworfen werden. Und ganz ehrlich, ein Stück weit kann ich der Argumentation auch folgen, wenn man mal die absoluten Zahlen halt so sieht. Das wird ja jedes Jahr auch veröffentlicht, welche Mittel für welche Dinge ausgegeben werden. Und wenn ich sehe, was allein der Verwaltungsapparat frisst, dann wird mir halt schwindelig. Und da stelle ich mir natürlich auch die Frage, ist denn da immer alles wirklich gerechtfertigt?
Oder ja, hier kommt sicherlich ist eine Prüfung unerlässlich zu sagen, wohin soll denn das Geld gehen? Geht es in die Basis? Geht es in die Verwaltung? Geht es in die Spezialisierung? Geht es in Events? Ich glaube, hier sind ganz große Anfragen und da braucht es Leute aus der Praxis, die sich diesen Fragen stellen.
Ja.
Und wir dürfen natürlich auch nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass die Kirche immense gesellschaftliche Aufgaben wahrnimmt. In der Begleitung, Betreuung, Versorgung, Beratung. Das ist ungeheuerlich und das Ausmaß dieser Aufgaben ist, glaube ich, vielen überhaupt nicht bewusst. Dass die Kirche zum Beispiel der größte Arbeitgeber ist.
Also wenn es danach geht, ne, und Aminata Touré ist, glaube ich, unsere Sozialministerin, müsste der eigentlich der Angstschweiß auf der Stirn stehen, das muss man einfach mal so sagen. Allein von den, ich verstehe gar nicht, warum man sich da bei den Automobilherstellern so aufregt, wie viele Arbeitsplätze da wegfallen, wo quasi bei dem zweitgrößten Arbeitgeber innerhalb Deutschlands quasi die Hälfte aller Stellen wirklich auf der Kippe stehen und um Finanzierung ringen. Und das betrifft so viele Teilbereiche. Es ist ja auch ein musikalischer Aspekt. Was wird uns alles Musikalisches fehlen? Als Kirchenmusiker betrifft mich das natürlich auch in weiten Teilen. Aber nicht nur das, die Kitas, die Krankenhäuser, die Seelsorge. Also es ist so vielschichtig und es wird gesellschaftlich so wenig wahrgenommen. Da bin ich auch ein bisschen erschrocken. Und ich würde gern trotzdem noch mal einmal diesen Punkt zurückgehen, um auf unser Kernthema zurückzublicken. Wir beschäftigen uns so viel mit diesen gesellschaftlichen Fragen und was wir für die Gesellschaft tun und Kitas, und da wird uns ja in manchen Teilen der Gesellschaft auch ein gewisser Eigennutz vielleicht unterstellt. Ja, da vermittelt ihr ja schon in den Grundlagen eure Haltung. Das mag auch sicherlich so sein. Dafür ist es ja eine christliche Kita.
Das ist der
Kita.
Grund,
ja,
weshalb wir es tun. Warum sollten wir sonst Kitas unterhalten?
Und gleichzeitig frage ich mich natürlich, also manchmal, es gibt ja auch Lieder, die dann so geschrieben sind, dass das Wort Gott bloß nicht drin vorkommt, und man versucht dann ja diese, haben wir auch, niedrigschwelligen Angebote zu schaffen, bloß nicht zu gläubig. Wenn man das wirklich wirtschaftlich betrachtet, also, und das unser Produkt ist, der Glaube, die Bibel, das Wort Gottes, dann hätte jeder Unternehmer, der so wenig selbst überzeugt ist vielleicht von diesem Produkt, oder sich da so manchmal auch wegduckt, wahrscheinlich seinen Betrieb schon längst zugemacht.
Also ich wehre mich gegen diese Haltung. Ich verstehe, was du meinst, aber der Glaube ist kein Produkt von uns. Allenfalls ein Kerngeschäft, wenn wir Gottesdienste feiern und danach suchen, wie wir den Glauben umsetzen, leben, gestalten, einbringen, weitersagen.
Ja, aber
ein jetzt. Auftrag, damit würde ich mich viel wohler fühlen. Und ja, okay, wir müssen uns der Kritik stellen, sind die Gelder, die wir haben, so eingesetzt, dass die Hauptkraft dieser Aufgabe dient?
Naja, stellen wir uns doch einfach mal vor, das alles bricht weg. Also diese ganzen gesellschaftlichen Aufgaben. Und unabhängig der Frage, wer übernimmt es dann eigentlich? Das ist ja, das wird mit Sicherheit noch spannend. Wer übernimmt eigentlich die ganzen Kitas, wenn es nicht mehr kirchliche Träger tun?
Ja, macht der Staat, ist ja eine staatliche Aufgabe, genauso wie die Friedhöfe, die Bestattungen und so weiter.
Ja, klar, aber dann
kann man halt auf ganz andere Weise sich bestatten lassen,
muss es
aber
halt
nicht
bezahlt
unbedingt
werden. Also anders bezahlt werden als jetzt, und das wird mit Sicherheit eine Sondersteuer oder irgendwas nach sich ziehen müssen, weil ja ein großer Teil ehrenamtlicher Arbeit auch drin steckt. Aber wenn wir das alles mal wegdenken und uns wirklich auf unsere Kernkompetenz berufen, dann ist das was? Das ist dann der christliche Glaube in Form des Wort Gottes aus der Bibel, richtig?
Der dem Einzelnen gesagt ist. Frage, wie spielt er im Alltag des Einzelnen eine Rolle? Welche Möglichkeiten dienen wir, um uns daran zu tasten und den Einzelnen anzuleiten? Der in der Gemeinschaft gesagt ist, wie prägt uns genau dieses, wenn es Konflikte gibt, wenn es Fragen nach Zielsetzungen gibt, wenn wir Gremienarbeit machen? Und natürlich, wie feiern wir das?
Ja, und
unser Glaube ist ein fröhlicher Glaube, der gefeiert werden will,
ja,
indem wir
Dank
voller Hoffnung in die Zukunft gehen. Und von dieser Hoffnung wollen wir zeugen und zu der wollen wir einladen.
Aber dann müssten wir doch an dieser Stelle viel lauter sein. Also manchmal stelle ich mir halt die Frage, wenn ich jetzt das in so ein Tortendiagramm gießen würde, wie viel macht eigentlich alles außenrum mit Kitas, mit gesellschaftlichen Aufgaben und so weiter aus und wie viel unserer eigentlichen Kernmessage spielt da denn eine Rolle? Und geht es vielleicht, müsste es sich nicht umdrehen, müsste unsere Kernkompetenz nicht, oder unsere Kernaufgabe nicht viel mehr das sein und die gesellschaftlichen Aufgaben vielleicht ein bisschen weniger? Also das ist ja, warum kommen zu manchen Veranstaltungen, die halt mit dem eigentlichen kirchlichen Thema nichts zu tun haben, doppelt so viele Menschen wie in den Gottesdienst? Das kann ja nicht nur an der Uhrzeit liegen.
Glaube ich auch nicht. Ich drehe die Frage mal um. Wie kommt es, dass Klöster eine unglaubliche Ausstrahlung haben und Menschen wahnsinnig viel Geld auch bereit sind zu zahlen für Einkehrtage, persönliche Entwicklung und so weiter? Und wir da unsere Kernkompetenzen haben, dass wir sagen, als geistlicher Ort, als spirituelles Zentrum laden wir ein, auf diesen Weg zu kommen. Und genau diese Orte werden immer weniger oder weniger finanziert oder wie das Ansverushaus abgeschafft.
Ja. Das ist eine berechtigte Frage, auf die mir jetzt so per se auch keine Antwort einfällt. Ich glaube, es gibt schon irgendwie so diese Grundhaltung auch zum Glauben. Es ist wichtig und es gibt auch das Bedürfnis der Einkehr. Und gleichzeitig, glaube ich, sind wir da, wie du halt selber auch schon gesagt hast, oftmals viel zu leise. Ich habe auch ein wenig während der Corona-Pandemie die Kirche vermisst. Das muss ich wirklich sagen. Also da wurde es für mich so richtig eindrücklich. Und da habe ich mich gefragt, wo sind wir denn? Also, wir haben vorhin das gesellschaftliche Thema und das Miteinander angesprochen. Wäre es da nicht noch viel mehr an der Zeit gewesen, eben das Pfund, das wir haben, damit dann zu wuchern?
Ganz bestimmt. Und gleichzeitig denke ich, viele Gemeinden haben ihr Bestes versucht, um das zu tun. Der Weg, glaube ich, ist der richtige. Mein Wunsch für die Zukunft wäre, weil wir von der Gesellschaft gekommen sind, von der Organisation, von Synoden und vielen Gremien arbeiten, dass alle Menschen, die auf diesen kirchenleitenden Ebenen unterwegs sind, dass sie sich vornehmen, im kommenden Jahr einmal einen Gesprächskreis oder einen Gottesdienst zu gestalten, und zwar mit ihren persönlichen Erfahrungen, dem Zentrum dessen, woraus sie Kraft schöpfen, was ihr Leben verändert hat und wofür sie sich einsetzen. Als Zeugnis, als Gesprächsgrundlage, sodass wir nicht mehr von den Gremien reden und der Kirchenleitung, sondern eine ganz, ganz klare Anbindung an die Basis haben.
Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir den oder die ein oder andere vielleicht zu unserem Podcast nochmal einladen können. Ich habe zumindest noch mal, ich gebe ja nicht auf, ich habe noch eine Anfrage gestellt und hoffe auf das Jahr 2025. Dann müssen wir diese Frage auf jeden Fall noch mal stellen und haben vielleicht auch die Möglichkeit, das dann direkt zu tun. Ich würde mich total freuen. Jetzt haben wir das Thema, Kirche schafft sich ab. Und jetzt?
Und Gott sagt, nein.
Das ist gut, das lassen wir so stehen. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und bei euch da draußen, wenn es euch auch gefallen hat und ihr mitgefiebert habt bei unserer Diskussion, dann teilt das, hinterlasst ein Like oder schreibt einfach halt in die Kommentare, was euch bewegt, was ihr gut findet oder was ihr euch vielleicht auch für die Zukunft wünschen würdet. Wir bleiben dran mit unserem nächsten Thema. Haben wir das schon? Haben wir schon ein Thema? Nee. Aber es wird auf jeden Fall ähnlich spannend. Ich bin sicher. Genau. Wir wünschen euch einen schönen Tag und wir sagen tschüss.
Tschüss.
Glaubensfrage.